Dinge dem Herrn, denn Großes hat er getan. Kund sei das in aller Welt. Jauchze und juble, Bewohnerin Sions, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Wir wollen beten. Danken dir, Herr, dass wir für dein Volk Israel eine ganz lebendige, große Hoffnung haben dürfen. Und so wie du die Verheißungen großen Teils schon eingelöst hast, Verheißungen gegeben von den Propheten des Alten Testaments, so glauben wir und wissen, dass du auch die, die noch ausstehen, erfüllen wirst in Christus Jesus und deinem Volk begegnen. Und dann werden sie schöpfen aus den Quellen des Heils. Und alle Völker und Nationen werden davon gesegnet werden. Danke für diesen Abend und danke, dass du auch unseren Bruder jetzt durch deinen Heiligen Geist inspirierst. Amen. Ich habe Bruder Pfarrer Burchardt bereits begrüßt. Ich möchte es noch einmal tun für unsere Gäste, die von außen gekommen sind. Herzlich willkommen und nun darf ich Sie bitten, es zu übernehmen.
Ja, ich möchte Sie nun auch sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich ein ganzes Jahr immer auf diese Begegnung hier. Es gibt ganz wenige Gemeinschaften und Verbindungen, von denen ich sagen könnte, da bin ich so ein bisschen zu Hause. Hier, auch hier bin ich angenommen und aufgenommen und dafür bin ich dankbar. Viele von Ihnen kennen mich und die werden jetzt auch verstehen, wenn ich jetzt sage, dass je älter ich werde, je schwerer wird mir der 9. November, die kommende Nacht. Und die gegenwärtige Konstellation in Deutschland mit dem aufblühenden Rechtsradikalismus, die macht mir sehr zu schaffen. Ich habe die Reichskristallnacht in dem Nachbarort von Hoyerswerda erlitten. Und Sie werden verstehen, was das für mich bedeutet jetzt. Was sich da abgespielt hat und nun weiter abspielt. Ich hoffe, dass ich deshalb hoffe ich, dass ich diesen Vortrag durchstehe und durchhalte. Das Zweite, was ich Ihnen vorab sagen möchte, ist, dass ich Ihnen da draußen einen Tisch hinstellen ließ mit der Schönheit Israels in Form von Blumen. Frühling in Israel, Blumen aus Israel. Ich habe sie selber aufgenommen in all meinen Diensten dort drüben. Und diese Blumen aus Israel, das sind Klappkarten, sie sind immer 3 Stück in so einem weißen Umschlag drin. Welche da drin sind, die sind vorher ausgelegt. Sie sollen mir die ausliegenden Blumenkarten bitte liegen lassen. Die wollen ja zeigen, was da hinten drin ist. Und sie sollen nur die Umschläge nehmen. Da kommen ja manche auf so glorreiche Ideen und sagen, ach, die gefällt mir und die gefällt mir und die gefällt mir auch. Und dann fangen sie an zu wühlen und nachher ist in den Umschlägen nachher ganz was anderes drin. Und das ist nicht schön, denn mancher kauft ohne zu überprüfen und verlässt sich drauf, die 3 habe ich da drin. Bitte denken Sie daran. Zweitens, dann liegen da noch 2 Kassetten vom Evangeliumsrundfunk, die eine nennt sich David Stern und Dornenkrone und enthält 2 Sendungen. Die erste Sendung ist judenchristliche Theologie und judenchristlicher Glaube und möchte Ihnen nahebringen, wie sehr das Evangelium Jesu Ziel und Erfüllung des jüdischen Glaubens ist. Nicht was Fremdes, nicht was Feindliches, nicht etwas, was den jüdischen Glauben abwertet. Den jüdischen Glauben, wie er geworden ist in der Zeit von Abraham bis zu Jesus. Und das Zweite, die zweite Sendung ist Israels Beten als Hingabe an Gott. Und Sie werden feststellen können, wie sehr das Vaterunser zutiefst jüdisches Beten ist. Merken Sie als Christen gar nicht mehr, dass die Summe allen jüdischen Betens, das ganze jüdische Gebetbuch in einer Kurzform gebracht, genial von Jesus zusammengefasst. Diese Kassette ist vom Evangeliumsrundfunk 4500 Mal verkauft worden, ein bisschen mehr sogar. Ich kann nichts dafür, aber ich nehme es gerne zur Kenntnis. Ist also von mir besprochen. Und die andere Kassette, Israel, unsere Liebe. Und ich meine nicht eine Israel-Liebe jenseits oder fern vom Evangelium, sondern mit dem Evangelium, durch das Evangelium und für das Evangelium. Es ist so, dass mein inneres Zentrum hier angesprochen. Die zweite Sendung, Antisemitismus im Neuen Testament. Ich war 6 Jahre lang in der Studienkommission für Kirche und Judentum der Evangelischen Kirche in Deutschland berufen und habe dort mitgewirkt. Und dort begegneten uns natürlich auch immer die deutschen Rabbiner. Und ich hatte mit ihnen natürlich naturgemäß, nicht, ich bin ja Renegat, nicht, Verräter als jüdischer Christ, mich mit ihnen herumschlagen müssen. Und sie haben mich auch immer kräftig eingedeckt. Und die haben mir das Neue Testament laufend um die Ohren geschlagen und haben mir beweisen wollen, dass aller Judenhass, alle Judenfeindschaft seine Wurzeln im Neuen Testament hat. Das ist uns Christen von diesem Buch her geboten, die Juden zu hassen. Und dann kamen solche Worte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da werden wir Juden ja völlig ausgeklammert, abgewertet, als hätten wir keinen eigenen Weg und. Nun gut, ich habe also dann davon angerührt, von diesen Auseinandersetzungen, dann eine Sendung beim Evangeliumsrundfunk dann gemacht, Antisemitismus im Neuen Testament, Fragezeichen. Also das sind also zwei Sendungen auf dieser Kassette, Israel, unsere Liebe, und Antisemitismus im Neuen Testament, Fragezeichen. Nehmen Sie die Kassetten mit und verschenken Sie sie, wenn Sie es schon haben. Sie helfen auch dem Evangeliumsrundfunk damit. So, und nun zum Thema jüdischer Glaube, Tora und Tora-Frömmigkeit. Wir Christen, wenn wir uns mit dem jüdischen Glauben beschäftigen, kommen wir meistens über das Alte Testament nicht hinaus. Dort begegnen uns so großartige Glaubensgestalten: Abraham, Isaak, Jakob, Josef und seine Brüder, die Propheten Jesaja, Jeremia, Amos und. Unser Herz wird weit, wenn wir ihre Geschichten lesen, auch oft ihre menschlichen Geschichten, auch ihr Versagen und trotzdem. Und nun suchen wir diesen Glauben heute bei den Juden. Und wenn wir wirklich uns mit dem Judentum heute beschäftigen, dann finden wir davon recht wenig. Denn in den letzten 2000 Jahren oder 2500 Jahren hat sich jüdischer Glaube entwickelt und in einem ganz bestimmten Gefälle auch vom Alten Testament weg entwickelt. Und das möchte ich Ihnen heute mal darstellen. Und dabei müssen wir dann auf den Talmud stoßen. Und ich möchte Ihnen gerne mal darstellen, was der nun eigentlich ist. Das gleiche Problem haben wir nämlich mit der jüdischen Messias-Hoffnung. Die gibt sich ganz anders heute, als wir Christen das meinen. Und wenn wir dann mit Juden im Gespräch sind, etwa in Israel, und wir kommen auf den Messias zu sprechen, für uns ist das natürlich Jesus, Jeshua HaMashiach. Natürlich. Aber dann reden wir aneinander vorbei. Weil für die Juden im Vordergrund ein ganz anderes Messiasbild steht. Natürlich unter heftigster und leidenschaftlichster Ablehnung des Messias Jeshua. Wie er uns nicht nur im Neuen Testament, sondern sicher auch im Leben begegnet ist. Nun möchte ich Ihnen zunächst mal ein jüdisches Glaubenszeichen vorführen. Sie haben sicher Juden in Israel an der Westmauer des alten Tempelbezirks beten sehen, vielleicht auch auf Bildern, in Filmen, und haben gesehen, wie die sogenannten Gebetsriemen angelegt werden, die Tefillin. Das ist eine viereckige Kapsel, die wird auf die Stirn gebunden, beim Haaransatz. Wenn der Haaransatz sehr weit hinten liegt, dann gilt das auch so. Und die andere Tefillah, Tefillin, Gebete, das überträgt sich hier auch die Bezeichnung, ist die Arm-Tefillah. Die wird auf dem nackten Oberarm gebunden. Ich kann jetzt nicht Striptease machen. Und dann in einer ganz bestimmten Anzahl von Windungen um den Arm bis in den Mittelfinger hinein gebunden. Und ich möchte Sie gleich auf etwas aufmerksam machen. Es gibt christliche Lehrbücher für einen Religionsunterricht. Da steht dann so ein schöner Satz drin. Die Arm-Tefillah wird auf den linken Oberarm gebunden, dem Herzen am nächsten. Das ist schön poetisch, gell? Dem Herzen am nächsten. Ist natürlich, ich wollte nicht sagen Quatsch, aber normal ist das so, weil nämlich normale Menschen Rechtshänder sind. Dann wird sie links gebunden. Im Schulchan Aruch steht, man binde die Arm-Tefillah auf den schwachen Arm. Wenn also einer Linkshänder ist, dann ist der, ja, hier, ist der schwache Arm rechts. Ich habe mal einen jungen Israeli, sehr modern gekleidet, mit Jeans, nicht wahr, und weißem Oberhemd, mit angelegten Tefillin an der Westmauer fotografiert und dieses Bild veröffentlicht. Ich habe heftigsten Protest bekommen, nicht von Juden, sondern von christlichen Religionslehrerinnen, die mir nachweisen wollten, dass das Blödsinn ist. Ich hätte ja keine Ahnung, nicht wahr? Sonst hätte ich eine solche gestellte Aufnahme nie fabriziert und so weiter und so weiter. Ich habe dann den Damen dann den entsprechenden Zitat aus dem Schulchan Aruch geschickt. Also, das nur nebenbei. Aber nun die Frage, was soll denn das? Gebetsriemen. Kopf und Arm. Hören, denken und tun sind im Glauben die wichtigsten Elemente. Was ist das für ein Glaube, der nur hört, aber nicht danach tut? Jesus nennt das Heuchelei. Was ist das für ein Glaube, der nur tut, aber nicht bereit ist zu hören? Der tut unter Umständen was ganz Falsches, sucht den lieben Gott bei Waldspaziergängen, im Gesang der Vögelein im Walde und so weiter und so weiter, und lässt sich in seinen Lebensvorstellungen und in seinen Verhaltensnormen Mitmenschen gegenüber nie korrigieren. Hören und tun gehören im Glauben zusammen. Gebunden an den Willen Gottes, an Gottes Wort. Und deshalb sind in diesen Kapseln kleine Pergamentröllchen drin. In der Armtefila so ein Stückchen Pergament, Haut eines reinen, fehlerlos geschlachteten, geschächteten Lammes von den Schafen oder Ziegen. Die Haut wird von den Haaren entfernt und dann in hebräischen Buchstaben aus 5. Mose 6 hinaufgeschrieben: Höre, Israel, höre. Der Herr, dein Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft tun. Und die Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du in deinem Herzen bewegen, sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen sprechen, wenn du in deinem Hause sitzt, wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Binde sie zum Zeichen auf deinen Arm und sie seien dir ein Denkzeichen auf deinem Haupte. Schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und auf deine Tore. Und das macht der fromme Jude nun auch. Er nimmt wieder so etwas, rollt es zusammen, nimmt eine kleine Schatulle aus Metall oder Holz da hinein und dann wird es an die Tür genagelt oder an den Türrahmen. Haben Sie sicher in Israel oft gesehen, wenn Sie dort waren. Und wenn der fromme Jude nun seine Wohnung verlässt, ob 200 Meter zum Bäcker oder 2 Jahre Weltreise, wird er seine Fingerspitzen küssen, die Mesusa heißt Türpfosten, berühren und damit bekennen: Ja, Herr, dein Wille soll mich begleiten, ich will ihn achten und will ihn ehren und danach tun, wo immer ich jetzt hingehe und wo immer ich auch hinkomme. Und wenn er nach Hause kommt, tut er dasselbe: Ja, Herr, deinen Willen will ich ehren und danach tun, im Umgang mit meiner Familie, im Umgang mit meinen Kindern, mit meinen Eltern, hier in dieser meiner Wohnung oder in meinem Hause. Auf dieser Mesusa ist meistens ein hebräischer Buchstabe, das Shin, da aufgemalt, ebenso auf der Kopftifila an der Seite. Von El Shaddai, der Allmächtige. Der Allmächtige. Unter seinem Willen zu leben, ist mir geboten als Jude. Nun kann ich das noch ein bisschen deutlicher erklären. In der Kopftefila befinden sich im Gegensatz zur Armtefila 4 Fächlein. Und in jedem Fächlein kleine Stückchen Pergament zusammengefaltet und reingerollt, steht ein Wort aus den 5 Büchern Mose. 1. 5. Mose 6, 8. Du sollst sie binden zum Zeichen auf deiner Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen sein zwischen deinen Augen. 2. 5. Mose 11, 18. So nehmt nun diese Worte zu Herzen und in eure Seele und bindet sie zum Zeichen auf eure Hand und macht sie zum Merkzeichen zwischen eure Augen. 3. 2. Mose 13, 9. Es soll dir wie ein Zeichen sein auf deiner Hand und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, damit des Herrn Torah in deinem Munde sei, denn der Herr hat dich mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Und viertens, 2. Mose 13, 16. Das soll dir wie ein Zeichen auf deiner Hand sein und wie ein Merkzeichen zwischen deinen Augen, denn der Herr hat uns mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt. Sie sehen also, wie diese Worte sich hier wiederholen in verschiedenen Varianten und alle vier nun, wie man sie findet in den fünf Büchern Mose, hier nun versammelt in der Kopftefila. Kopf und Arm, hören und tun. Ja, nun gut, Sie sagen mit Recht das Wort Gottes. Aber welches Wort Gottes? Es ist das Wort der Tora gemeint. Tora heißt auf Deutsch Weisung. Gemeint ist zunächst einmal die Ur-Tora, die 10 Gebote. Und tun Sie mir bitte einen Gefallen. Sagen Sie bitte nicht Gesetz. Es ist ein Missverständnis, die Tora als Gesetz ins Deutsche zu übersetzen. Der Paulus, der hat das mal ins Griechische übersetzen müssen. Und da hatte er keinen anderen Begriff gehabt im Griechischen als das Wort Gesetz, Nomos. Und von daher hat Luther den Fehler begangen, das nicht ins Hebräische, also vom Hebräischen her auszudrücken, sondern vom Griechischen. Es heißt Weisung. Die Tora ist auch Gesetz, aber nicht nur Gesetz. Sie reden an jedem Juden vorbei, wenn sie vom Gesetz oder Gesetzesfrömmigkeit reden. Tora, Weisung. 3. Mose 18, Vers 5. Wer die Worte der Tora tut, der wird durch sie leben. Der wird durch sie leben. Mit anderen Worten, es geht in den 10 Geboten bei der Tora zunächst mal um die Weisung zum Leben für Israel. Zum Leben. Jesus war ja schließlich auch Jude. Und er hat auch immer auch jüdisch gedacht. So jemand, diese meine Rede hört und tut sie. Vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Lebenshaus auf einen Felsen baute. Wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, ein Narr und so weiter, Sie kennen die Stelle. Paulus war schließlich auch Jude, Rabbiner, den haut's vor Damaskus vom Pferd, geblendet von der Schechina, die ihm jetzt aufleuchtet, in der Begegnung mit dem Auferstandenen fällt er vom Pferd. Wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Tun! Das ist typisch jüdisch. Was willst du, dass ich tun soll? Nun, Sie wissen, wie die 10 Gebote Rede im 2. Mose 20 beginnt. Ich sage es Ihnen so, wie es Juden hören. Die hören da noch eine ganze Menge mit, was vorher oder nachher geschrieben steht. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich, Israel, aus Ägyptenland, aus dem Tod zum Leben befreit habe. Und weil ich, der Herr, dein Gott, das getan habe, darum gehörst du mir, darum bist du mein Eigentum vor allen Völkern und deshalb verlange ich von dir Gehorsam, unbedingten, absoluten Gehorsam, deine totale Hingabe in den Willen Gottes, dass du den in der Tora offenbarten Willen Gottes lebst und ihn der Welt, den Völkern vorlebst, darin bist du mein Zeuge. Dass die Heiden aufmerken auf dich und nach dir und deinem Gott fragen. Das ist deine Bestimmung. Darum sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Darum sollst du dir kein Bild, keine falsche Vorstellung von Gott machen. Darum sollst du, darum sollst du, darum sollst du. Und wenn Juden so einen Katalog von Möglichkeiten oder von Weisungen präsentiert bekommen, dann schauen sie mal genau hin oder hören genau hin. Und da gibt es zum Beispiel das Schabbatgebot. Sie wissen ja, dass die jüdischen Wochentage keine Namen haben. Der erste, zweite, dritte, sechste Tag. Mit einer Ausnahme Schabbat, der Tag der Ruhe. Gedenke des Schabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage in der Woche sollst du dein Werk tun und all deinen Dingen nachgehen. Aber der 7. Tag, das ist der Schabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Ochse, noch dein Esel, auch nicht der Fremdling, der bei dir zu Besuch ist. Denn in 6 Tagen schuf Gott, der Herr, Himmel und Erde und ruhte am 7. Tag. Und darum segnete er ihn und heiligte ihn. Mit anderen Worten, du wirst eingeladen, die Ruhe Gottes, den Schabbat Gottes mit ihm zu teilen. Er lädt dich zu seinem Schabbat ein. Er steht nicht zu deiner freien Verfügung. Es ist Gottes Tag. Tja, also, gehen wir nochmal zu dem Schabbatgebot. Ich sagte, da gucken ja die Juden immer genau hin, nicht? Und da ist ihnen natürlich aufgefallen, dass in der Aufzählung dieses Schabbatgebotes eine ganz wichtige Person fehlt. Es sind halt keine Juden, nicht? Da sollst du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd. Ja, Rebbe, was soll man machen? Darf mein Weib die Lea oder die Rachel oder die Shoshana, darf die nun am Schabbes kochen oder nicht? So eine lebenswichtige Frage, nicht? Das ist doch wichtig. Schabbes gehört ein anständiges Schabbesmahl, nicht? Da muss die ganze Frohn der Woche, die ganze Last der Arbeit vergessen werden. Und ja, darf nun oder darf sie nicht? Und da mussten ja die Rabbiner klären, nicht? Die Lehrer Israels. Vielleicht hat Mose schon daran gearbeitet, an der Klärung. Und naja, sicher. Und da gab es ja auch genug Frauen, nicht? Also, haben sie geklärt. Haben sie gesagt, naja, wie ist denn das so, nicht? Bei den Christen ja ähnlich, nicht? Schabbat, Geschenk der Ruhe, köstliches Geschenk. Schlafen uns erstmal aus, was wir sonst die ganze Woche nicht können. Und wenn wir dann endlich unter dem nassen Handtuch hervorgekrochen sind, dann erwartet uns hoffentlich ein wunderschön gedeckter Tisch. Mit reinem Geschirr ist ja Schabbat, spiegelt den Glanz der Kerzen, Kaffeeduft durchs Haus weht, geht einem der, nicht nur geht das Herz und viel Gefühl geht auf, nicht? Wir entdecken wieder die Qualität unserer Frauen, nicht? Und naja, und so weiter und so weiter. Und dann geht der Mann in die Synagoge, nicht? Und nimmt seine Söhne mit. Vielleicht sogar noch eine Tochter, die darf dann oben sitzen bei den Frauen. Denn Gottesdienst bei frommen Juden ist Männersache. Denn durch das Weib kam die Sünde in die Welt. Deshalb ist die Frau nicht gottesdienstfähig. Ich spreche jetzt nicht vom Reformjudentum, sondern vom Orthodoxen. Von der tragenden Kraft Israels. So, und wenn er dann wieder nach Hause kommt, der Pascha, nicht, der Herr des Hauses, dann erwartet er den wohligen Geruch des Schabbatmahles, des Schabbatbratens, so 50 Meter vom Haus schon. Dann, dafür hat dann die Frau, nicht, erstmal ist sie ja mindestens eine Stunde früher aufgestanden und jetzt hat sie 2 Stunden am Herd gestanden, hat gearbeitet, in 10 Minuten ist alles gegessen und dann liegt er auf dem Kanapee und ruht sich aus von dem anstrengenden Vormittagsgottesdienst, nicht? Und wenn er dann endlich wieder vorkrabbelt, dann möchte er seinen Kaffee, seinen Nachmittagskaffee, dann geht er ja wieder in die Synagoge zum Minchagottesdienst und schön und gut. Und da haben dann die Rabbiner doch gesagt, nee, so geht das nicht. Auch die Shoshana oder wie die Editka oder wie sie heißt, ist eine Tochter Abrahams. Auch sie hat das Recht, das Geschenk Gottes in der Schabbatruhe zu empfangen. Wir kochen deshalb am Schabbat nicht. Kochen ist verboten. Wir essen kalt. Da kann sie also bis Freitagabend, bis die Sonne untergeht, da gibt es einen ganz bestimmten Zeitpunkt, der ist vorgeschrieben in jedem jüdischen Kalender, das ist in Berlin anders als in Amerika oder in Jerusalem. Und danach richtet sich bis dahin, kann sie arbeiten, kann das Schabbat mal vorbereiten und dann lässt es stehen, bis zum anderen Tag wird es kalt gegessen. Gefilte Fische, das war sehr schön, das ist ein sehr gutes. Gut, nebenbei. Ja, aber Rebbe, wie ist das nun mit Feuerzinden, mit Feuer anmachen? Mussten die Rabbiner wieder klären. Und da haben sie sehr schnell gemerkt, das ist also, wenn wir das erlauben, dann gibt es eine Möglichkeit, den Schabbat doch aufzurollen, das Schabbatgebot zu brechen. Denn früher zur Zeit Mose, da wohnte man in Zelten, nicht wahr? Oder später dann in Steinhäusern, das war meistens nur ein Raum. In der Mitte die Feuerstelle, da oben das Loch, wo der Rauch abzog. Und über der Feuerstelle hing ja an Ketten der Kessel. Nicht? Und wenn da mal Feuer gezündet war, Rebbe, wir können nicht dafür, hat gefangen an zu kochen. Also nicht. Feuer zünden ist verboten. Und so sind, bemühe mich Ihnen also, das sehr einfach und sehr simpel darzustellen. Also meine jüdischen Rabbiner, die werden ja entsetzt, wenn ich das so leichtfertig hier so mache. Aber nehmen Sie es nur so, dann verstehen Sie es besser. Also, und so wurden um dieses eine Gebot von den 10, nur schon um dieses eine, Schabbatgebot, 39 zusätzliche Gebote geschaffen. Soll sich kochen, soll sich zünden, soll keine Schreibarbeit machen und so weiter, soll keine Lasten tragen und kein Werkzeug tragen und
Telefonhörer abnehmen.
Das, aber, tja, und nun ging es weiter. Allein in den 5 Büchern Mose befinden sich dieser oder anderer Art allein 603 zusätzliche Gebote. 603. Mit den 10 Geboten zusammen 613. Und wenn ich hier mal in einen Konfirmandenunterricht geholt werde und ich soll die Knäblein und Mägdlein da mal ein bisschen so in jüdischen Glauben einführen, dann nehme ich gerne zur Kenntnis, wie diese armen Würstchen da so geplagt werden in Konfis, was sie da alles lernen müssen, das ist ja furchtbar. Jedes Mal kriegen sie was auf, das müssen sie auswendig lernen und tun es doch nicht. Und so weiter und so weiter. Naja, und dann versuche ich sie zu trösten, sagt, danket dem lieben Gott auf den Knien und euren Eltern, dass ihr nicht von den Juden seid. Wenn du nämlich jetzt Konfirmand bei den Juden wärst, Bar Mitzwa, bei den frommen Juden, müsstest du bei deiner Konfirmation diese 613 auswendig können. Müsstest du können. 613 zusätzliche Gebote, wir nennen die Mitzvot, Pflichten. Mitzwa, die Pflicht. Das heißt, der 12-Jährige, wenn er sein 12. Lebensjahr abschließt, wird in die Pflicht des Glaubens genommen, wird Sohn der Pflicht Bar Mitzwa. In die Pflicht genommen, nicht entlassen ins Leben, wie man das hier fälschlicherweise bei den meisten Konfirmandeneltern so versteht. Nicht? In die Pflicht des Glaubens. Nun, eines Tages waren die 5 Bücher Mose geschrieben und abgeschlossen. Und der Name Torah übertrug sich von den 10 Geboten auf die 603 andere und schließlich auf alle 5 Bücher Mose. Und im jüdischen Gottesdienst im Torah-Schrein da vorne sind sie aufgehoben auf Pergament, mit der Hand geschrieben in hebräischen Lettern, die Torah-Rollen, die dann hervorgeholt werden im Höhepunkt des Gottesdienstes vom Chasan, der trägt sie dann durch den Saal, durch die Synagoge, nach hinten und wieder zurück. Fromme Juden stehen ergriffen auf, küssen ihre Fingerspitzen, berühren diese Torah-Rollen. Und wenn sie dann da vorne auf dem Vorlesetisch ausgerollt wird, die Torah-Rolle, damit der Schriftabschnitt gefunden werden kann, der heute am Sabbat dran ist, gelesen zu werden. Die Torah-Rolle ist in 52 bis 54 Wochenabschnitte eingeteilt. Dann werden 7 Männer aufgerufen. Und wenn nun die heiligen Buchstaben der Schrift sichtbar werden, werfen die Männer über sich den Gebetskittel oder den Gebetsschal und verhüllen ihr Haupt. Denn es ist ihnen, als ob ihnen durch die Schrift der lebendige Gott begegnet. Denn auf der Tora liegt die Schechina, die Herrlichkeit Gottes. Und Mose hat es ja nicht ausgehalten, nicht? Musste sein Haupt verhüllen, so machen wir es auch. Das heißt, die Tora ist im jüdischen Glauben von höchster Autorität. Sie von höchster Heiligkeit. Sie ist der Mittelpunkt allen jüdischen Glaubens zunächst mal. Wer der Tora begegnet, begegnet dem lebendigen Gott. Und wer die Worte der Tora lebt, tut, wird durch sie leben. Weisung zum Leben. Nun kamen neue Zeiten. Das in den 5 Büchern Mose gebotene war die schriftliche Tora. Und diese neuen Zeiten geboten neues Fragen und neue Entscheidungen der Lehrer Israels, der Rabbiner. Denn mit jeder neuen Zeit, von Generation zu Generation, änderten sich die Lebensumstände und die Lebensverhältnisse. Und immer wieder musste neu gefragt, Rebbe, was sollen wir machen? Wie kann ich den in der Torah gebotenen Willen Gottes heute in meinem Alltag leben? Heute zum Beispiel, Rebbe, dürfen wir am Schabbat Auto fahren? Oder nicht? Also da konnte Mose nicht dran denken. Soweit hat er nicht gesehen. Das mussten die Rabbiner spätestens dann entscheiden, als dieses Monstrum da von Verkehrsfahrzeug da erfunden worden ist. Dürfen wir? Und die Entscheidung ist ganz einfach. Sie sind ja jetzt alle schon gelehrte Juden geworden. Ganz einfach, nicht wahr? Du darfst doch am Schabbat nicht Feuer zünden. Was machst du denn mit dem Zündschlüssel? Also ist es unmöglich, am Schabbat Auto zu fahren. Fahren Sie bitte nie durch Mea Shearim in Jerusalem mit dem Auto, womöglich an einer Synagoge vorbei. Sie werden mit Steinen geschmissen von den frommen Juden. Und die schreien ihnen nach, Schabbat, Schabbat. Das ist etwas ganz Gotteslästerliches, am Schabbat mit dem Auto. Natürlich, der große Teil der Israelis sind ja nicht fromme Juden. Das ist ja nur ein kleiner Teil, aber dieser kleine Teil ist die religiöse, tragende Kraft Israels. Sie hat Israel bewahrt in der Zerstreuung bis an den Enden der Erde 2000 Jahre lang, als Israel heimatlos und damit rechtlos war. Und deshalb gehört diesem Teil des jüdischen Volkes, diesem frommen Teil, mein ganz großer Respekt, auch wenn die mich nicht leiden mögen. Denn was menschliches Vermögen im Glauben ist, also mehr kann ein Mensch überhaupt nicht tun, was die tun und was die leben. Nun, ich sagte, oder ich möchte Ihnen deutlich machen, es gibt im jüdischen Glauben noch eine zweite Tora. Im Gegensatz zur schriftlichen, nun die mündliche Tora. Diese beiden, dass es zwei gibt, das wird belegt mit 3. Mose 26, Vers 46, da heißt es, dies sind die Satzungen und Rechte und Gesetze, Torot, Weisungen, die der Herr zwischen sich und den Kindern Israel aufgerichtet hat, auf dem Berge Sinai durch die Hand des Mose. Plural, also dann zwei. Und alles, was nun im Laufe der Geschichte Israels von Generation zu Generation von der Gemeinde gefragt und von den Rabbinern beantwortet und entschieden wurde, das musste aufgehoben werden. Aber es durfte nicht in Konkurrenz zur schriftlichen Tora treten. Das musste hier aufgehoben werden, im Kopf. Und schließlich wurde das so viel, dass die einzelnen Leute das gar nicht mehr alles behalten konnten. Dann hat man einen bestimmten Stand von Menschen geschaffen, der die mündliche Lehre, die mündliche Tradition, was von Generation zu Generation gelehrt und entschieden wurde, in sich aufnahm durch Auswendiglernen und auf Fragen der Gemeinde bereithielt. Rebbe, was sollen wir machen? Das war der Stand der Schriftgelehrten im Neuen Testament. Das war ihre Aufgabe. Der Stand der Schriftgelehrten. Und die haben es auf sich genommen, die Tora für die Gemeinde als Last zu tragen. Man spricht daher auch im jüdischen Glauben vom Joch der Tora. Und so entstand eine überaus reiche Lehrtradition. Dann kam die Zeit Jesu, dann kam die Zerstörung Jerusalems, der Bar Kochba-Aufstand, der dann scheiterte und von nun an hieß es und wurden zerstreut unter die Völker. Und nun war man genötigt, endlich dem jüdischen Volk, das sich nun in alle Himmelsrichtungen verstreute in der Welt, nun doch auch die mündliche Tora mitzugeben, und zwar endlich in schriftlicher Form. Und so entstand die Mischna. M-I-S-C-H-N-A. Die Mischna. Mischna von Shana, das ist ein hebräisches Wort, und heißt wiederholen. Also auswendig lernen durch Wiederholen. Nun endlich fixiert. Und diese Mischna war zur Zeit Jesu schon bekannt. Als Überlieferung in der Tradition. Und deshalb dürfen Sie sich nicht wundern, wenn im Neuen Testament Jesus manchmal sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist und so weiter. Und dann suchen sie im Alten Testament und finden es nicht. Und das war dann hier, das war die Mischna. Die mündliche Tradition, die mündliche Tora. Die Lehrer der Mischna nennen wir Tannaiten. Das ist aramäisch und heißt auch wiederholen. diese Lehrer, die an der Mishnah gearbeitet haben, die dann am Ende des 2. Jahrhunderts abgeschlossen wurde. Jehuda Hanassi war es. Und diese Mishnah umfasst 63 Traktate und sind wie das Dogma der katholischen Kirche ein festgefügtes Lehrgebäude. Und da heißt es, an die Weisung, die Schriftgelehrten dir geben, und an das Urteil, das sie dir sagen, sollst du dich halten, sodass du davon nichts, nicht abweichst, weder zur Rechten noch zur Linken. Und mit diesem Wort aus 5. Mose 7, Vers 11, beruft sich der Stand der Schriftgelehrten, also heute der Rabbiner, mit dem Recht einer absoluten Autorität für Glaubensfragen. Und darum heißt es im Talmud an einer Stelle, die Auflehnung gegen die Worte der Schriftgelehrten ist eine schwerere Sünde als gegen die Worte der Tora. Und zwar deshalb, weil nur die Schriftgelehrten in der Lage sind, dir, Laienmitglied der Gemeinde, klarzumachen, was im Glauben Sache ist. Da darfst du nicht einfach deine eigenen Interpretationen da hinein herauslesen. Du hast die Interpretation der Schriftgelehrten anzunehmen und sie zu folgen. Und ihr zu folgen. Und deshalb ist es für das fromme Judentum ganz undenkbar, dass einer außerhalb der Lehrtradition lehrt, eine Lehrautorität außerhalb oder gar gegen die Autorität des Mose und der Lehrtradition beanspruchen könnte oder dürfte. Noch schlimmer, wenn sich solch ein Anspruch über die Autorität des Mose hinaus entwickeln würde oder hinausgehen würde. Israel ist nicht bereit, solches anzuerkennen, denn 5. Mose 17, Vers 12: Wenn jemand vermessen handeln oder lehren würde, dass er in der vorgegebenen Weise der Lehrtradition nicht gehorcht, der soll sterben. Und du sollst das Böse aus Israel wegtun, auf das alles Volk aufhorche und sich fürchte. So, und jetzt kommen wir zum Konflikt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, kontra Lehrtradition der Schriftgelehrten. Jesus durchbricht die. Was heißt Mose? Ehe Abraham war, war ich. Wenn jemand vermessen handeln oder lehren würde, der soll sterben. Und du sollst das Böse aus Israel wegtun. Dass alles Volk aufhorche und sich fürchte. Zitiere aus dem Talmud. Rabbi Eliezer Hamudei sagte, wer die Heiligtümer entweiht, wer die Festzeiten geringschätzt, wer das Angesicht seines Nächsten öffentlich beschämt, wer den Bund Abrahams bricht und wer Deutungen in die Tora hineinlegt, die nicht der überlieferten Entscheidung entsprechen, der hat keinen Anteil an der zukünftigen Welt. Sollte er auch Tora-Kenntnis und gute Werke aufzuweisen haben. Sie merken, gegen wen das gerichtet ist. Da hat er eine Tora-Kenntnis gehabt und gute Werke. Nun gingen auch über die Mishnah die Zeiten hinweg. Von Generation zu Generation wurde weitergegeben, entschieden und doch dazu getan. Und es kam das dritte, das vierte, das fünfte Jahrhundert. Und Ende des fünften Jahrhunderts hat man nun alles, was nun dazu kam, bis in die Diskussion hinein der Schriftgelehrten, alles aufgeschrieben und der Mischna hinzugetan, Ende des 5. Jahrhunderts schriftlich fixiert, die Gemara. G-E-M-A-R-A. Gemara. Von Gamar vollenden. Mit anderen Worten, Vollendung der Mischna. Im Sinne von Erklärung und Deutung der Mischna. Die Lehrer der Gemara nennen wir die Amoräer, die Sprecher der Mischna. Gemara, also Vollendung der Mischna, und die Sprecher, die Amoräer der Mischna. Mischna und Gemara zusammen bilden den Talmud. Talmud heißt auf Deutsch Lehre. Talmud Torah. Lehre und lerne die Torah. Das ist Inbegriff des jüdischen Glaubens, wie er von den Frommen gefordert und auch gelebt wird, wenigstens versucht. Lehre und lerne die Torah. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns erwählt hat, aus allen Völkern und uns seine Torah gegeben. Aber warum nur uns Juden? Nein, nicht nur uns. Der Herr hatte die Torah allen Völkern angeboten. Gell, das steht nicht in der Bibel, das ist Tradition. Hat sie allen Völkern angeboten, aber sie wollten sie nicht. Ihre Last erschien ihnen zu schwer. Nur Israel hat sich unter das Joch der Tora gestellt. Darum gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der uns geheiligt hat durch seine Gebote und uns befohlen, uns mit der Tora zu beschäftigen. Dies ist der Weg zur Tora, Brot mit Wasser zu essen, selbst Wasser rationiert zu trinken, auf der Erde zu schlafen, ein Leben der Entbehrungen zu leben und dabei sich mit der Tora zu beschäftigen. Wenn du so lebst, heil dir und wohl dir. Heil dir in dieser Welt und wohl dir in der zukünftigen. Du kannst alle Erkenntnisse dieser Welt, alle Weisheit gefunden und erworben haben und hast nichts von der Tora. Du bist der ärmste Mensch und vor Gott verloren. Dagegen, Gott mag dir nicht viel gegeben haben an Verstand und Klugheit, aber du hast nur etwas von der Tora gefunden und gelebt. Heil dir und wohl dir. Heil dir in dieser Welt und wohl dir in der zukünftigen. Nun muss ich Ihnen doch noch einen jiddischen Witz erzählen. Warum hat Gott der Herr uns Juden mit diesem Joch der Tora beehrt? Und nicht nur eine, gleich zwei. Der Rebbe geht durch die Gass im Städtle. Und da trifft er den Joschko. Joschko sieht den Rebbe gar nicht, grüßt auch nicht. Hey Joschko, was ist? Ach ja, was soll sein? Na, wie siehst du aus? Na, wie soll ich aussehen? Ja, du siehst ja so traurig aus. Was hast? Ist was mit der Frau? Nein, nichts mit der Frau. Ist was mit dem Kind? Nichts mit dem Kind. Ist was mit dem Geschäft? Nichts mit dem Geschäft. Na, was bist du so traurig? Weil ich bin ein Jid. Was? Weil du bist ein Jude? Da sollst du doch jeden Morgen auf den Knien dem Herrgott danken, dass er dich nicht geschaffen hat wie die Heiden, dass er dich nicht geschaffen hat wie ein Weib. Ja, das ist eine Bitte. Ich danke dir, dass du mich nicht geschaffen hast als Weib. Das kommt im Gottesdienst vor. Also, da solltest du fröhlich sein und springen und ein Loblied nach dem anderen singen. Und was ist? Du bist traurig, weil du bist da jetzt. Na und? Warum? Rebbe, sei mal ehrlich. Ist das ein Leben? Morgens Tora, mittags Tora, abends Tora. Bist du im Bett Torah? Bist du nicht im Bett Torah? Bist du unterwegs Torah? Bist du bei der Frau Torah? Bist du bei der Kind Torah? Torah, Torah, Torah. Und jetzt auf der Gast auch noch Torah. Und dann nicht nur eins. Haben wir Juden nicht genug mit einer Torah? Müssen wir haben zwei? Der Rebbe, na gut, dann muss ich dir das mal erklären. Mache ich dir ein Gleichnis. Ist sich gekommen Gott, der Allmächtige, Gott, der Herr, Gott, der Gerechte auf die Erde. Hat er getroffen einen von den Russen? Hat er gerufen, hey, du, bist du einer von den Russen? Ja, Gott, der Gerechte, ich bin einer von den Russen. Schön. Ich bin gekommen, dich zu besuchen. Ich habe dir gebracht ein köstliches Geschenk, die Tora. Willst du sie haben? Lass sehen, was ist. Hat er reingeguckt. Dann hat er da was gelesen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Hat er gedacht an seine Propaganda. Wollte er nicht. Gott, der Gerechte, ist weitergegangen, hat getroffen einen von den Rumänen. Hey, du, bist du einer von den Rumänen? Ja, Gott, der Gerechte, ich bin einer von den Rumänen. Ich bin nicht gekommen, bring dir ein wunderbares Geschenk, die Tora, willst du haben? Lass sehen, was ist. Hat er geguckt. Naja, da stand, du sollst nicht stehlen, wollte er auch nicht. Gott, der Gerechte, ist weitergegangen, hat er getroffen einen von den Deutschen. Übrigens, den Witz habe ich von einem orthodoxen Juden, der mein bester Freund in Haifa ist. Frommer Jude, gibt keinen Schabbat, wo ich nicht eingeladen bin und mit ihm Schabbat feiere, mit seiner Familie. Aber nun müssen Sie deshalb verstehen, dass jetzt die Deutschen auch dran kommen. Der hat auch gesagt, lass sehen, was ist. Und hat er gelesen, du sollst nicht töten, wollte er auch nicht. Dann ist Gott, der Gerechte, gekommen, hat getroffen einen von den Franzosen, naja, was der nicht, das können Sie sich ja selber denken. Und schließlich und endlich hat er einen getroffen von den Jiden. Hey, du, bist du einer von den, ja, Gott der Gerechte, ich bin einer von den Jiden. Ich habe gebracht die Tora, ein köstliches Geschenk für dich und dein Volk, willst du haben? Jetzt sagt er nicht, lass sehen, was ist, sondern, was kost's? Das sagt Gott der Gerechte, nichts. Dann zwei. So. Ich wollte Ihnen damit auch sagen, dass die Juden das verstehen, sich auf den Arm zu nehmen. Nicht ihren Glauben in Frage zu stellen, aber gut, jetzt. Nun muss ich noch ein paar Dinge aufmerksam machen. Ich muss dann einfach abbrechen, das mag auch genug sein zur Einführung. Wir unterscheiden einmal zwei Talmudim, dann zwei, also auch da zwei. Den palästinensischen, den Jerusalemer Talmud und den babylonischen. Der babylonische hatte eine größere Zeit der Entwicklung gehabt. Palästina wurden zerstreut, rausgeschmissen, verfolgt und so weiter. Der hatte weniger Zeit. Der babylonische Talmud hatte Zeit gehabt bis Ende des 5. Jahrhunderts. Dieser babylonische Talmud in der deutschen Übersetzung aus 12 solchen Bänden ist verpflichtend für den jüdischen Glauben. Und da unterscheidet man innen zwischen der Halakha und der Agada. Halakha von Halak, H-A-L-A-C-H, aber das wird gesprochen, so Kehllaut, Halak, von Gehen, das ist der Weg. Das ist das, was im Talmud für den Glauben als verbindlich gilt. Agada, A-G-G-A-D-A, Agada. Sie kennen den Begriff von der Pesach-Agada. Das ist der erzählende Teil. Dieser oft erzählende und fantasievolle Teil ist unverbindlich für den Glauben, lässt aber breiten Raum für die Freude am Glauben. Und in dieser Agada befinden sich alle messianischen Aussagen des Judentums. Mit anderen Worten, wann der Messias kommt, wie der Messias kommt, was dann sein wird und was passieren wird, das kann sich jeder vorstellen, wie er will, ist völlig unverbindlich. Vielleicht kann ich morgen früh Sie mal in die messianische Hoffnung Israels, so wie die Juden heute das Kommen des Messias erwarten, einführen. Also zwei Talmudim, den Jerusalemer und den babylonischen, und das in diesem großen, großen Werk, ja, dann die Unterscheidung zwischen Agada und Halakha. Nun werden Sie natürlich fragen, wie viele Juden auch, und die ja die Last der Tora nicht mehr tragen können, die brechen ja aus dem Glauben aus und leben dann säkularisiert. Wie kann man das alles halten? Wie kann man das alles beachten? Da gibt es zwei Antworten. Erstens, heute. Gott hat uns die Tora gegeben, damit wir sie halten, und ein jeder kann sie halten, wenn er nur will. Oder? Gott hat uns die Tora gegeben, damit wir sie halten, und ein jeder kann sie halten, ist jetzt abgeschwächter. Ein jeder nach der Kraft seines Vermögens. Wer immer strebend sich bemüht. Talmudische Aussagen heißen, die Tora ist für uns der Weg. Die Wahrheit, und sie führt zum Leben. So, nun kennen Sie das Gegenwort, das Jesus den Schriftgelehrten sagte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Damit kein Irrtum entsteht. Jesus hat die Tora nicht abgelehnt. Nein, nein. Er hat sie nicht abgelehnt. Er hat den Wert ihrer Heiligkeit gekannt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Tora und Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bis das Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüttel von der Tora. Sie bleibt. Nur hat Jesus, wie auch die Propheten vorher schon, die Tora, der Tora einen ganz anderen Wert und eine ganz andere Funktion zugesprochen. Nämlich nicht das, was die Schriftgelehrten daraus gemacht haben, ein jeder kann sie halten, wenn er nur will. Denn wer kann sie denn halten? Wer ist denn in der Lage, die Last der Tora zu tragen? Wer? Wer scheitert dann dauernd an der Tora? Das sind doch wir Menschen. Darum radikalisierte doch Jesus zwei Tora-Stellen in der Bergpredigt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, nicht? Du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage, guck nur ein Weib an, um ihrer zu begehren. Oder du sollst nicht töten, wenn mit seinem Bruder schon Krach hat, dass er mit ihm nicht mehr redet. Der hat ihn doch hier schon ermordet. Um den Schriftgelehrten zu sagen, wer kann sie denn halten? Die Tora, und das zeigt Jesus auf, und das machen die Propheten auch schon, hat eine Spiegelfunktion. Wer in die Tora hineinschaut, erkennt die Heiligkeit und die Größe und die Unnahbarkeit Gottes, vor dem wir alle verloren sind. Ja, wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben, aber wer tut sie denn? Wer kann sie denn tun? Sie wird uns doch einen Weg zum Tode, schreibt Paulus. Sie verurteilt uns doch alle. Wer aus dieser Gewissensangst seine Situation begreift als Mensch Und in Gewissensnot kommt, er wird nur noch nach etwas schreien, als einzig mögliches, nach der Barmherzigkeit Gottes. Ich brauche sein Erbarmen, ich brauche seine Barmherzigkeit im Gericht. Ich kann mich nicht auf die Tora berufen, Herr, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Und darum treibt die Tora mich in die Arme Christi. Christus ist der Tora-Ziel. Dort treibt sie mich hin. Ich muss Ihnen als Christen das nicht extra jetzt noch erläutern. Er war der Einzige, der die Tora gelebt und vorgelebt hat. Kein Jude konnte das, nicht mal der König David. Keiner. Er der Einzige. Und deshalb übernahm er die in einem Teil Israels ersehnte Funktion der Stellvertretung. Er hat sie für mich getragen, gelebt und vorgelebt und gehalten. Im Gericht kann ich mich auf ihn berufen, er für mich. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Er, der Einzige, der ohne Sünde ist, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Und die Antwort Gottes war darauf, er, der den Gehorsam von Israel gefordert, gelebt, bis zur totalen Hingabe und Selbstaufgabe am Kreuz vorgelebt hat. Und die Antwort Gottes darauf, wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Auferstehung Jesu. Die Antwort Gottes, Leben. Auf die Erfüllung der Tora in ihm und mit ihm und durch ihn. Und deshalb meine ich, können wir Israel nur mit dem Evangelium lieben und vom Evangelium her. Und deshalb ist das Evangelium Ziel und Erfüllung des jüdischen Glaubens. So. Ich habe über die Zeit gemacht. Ich hoffe, Sie brechen nicht zusammen.
Bruder Schloss, würdest du noch mit uns beten zum Schluss? Sei so gut.
Ewiger Gott, in Christus Jesus uns nahe, wir loben dich, dass wir den Weg durch deine Tora wissen, dass wir erkennen, den Weg, den wir zu gehen haben, dass du uns den Spiegel gibst. Und wir preisen dich, deinen Sohn, dass er uns fähig macht, in der Gemeinschaft mit dir, dem Ewigen, zu stehen, weil er für uns tut. Wir loben deinen heiligen Namen, dass das Blut des ewigen Gottes in Jesus Christus uns fähig macht, in die heilige Gemeinschaft zu treten und ein Volk von Priestern zu werden und zu sein. Herr, gib dies. Gib dies nicht nur uns. Schenke das allen, die auf dem Weg der Tora sind, dass dieser Weg gesehen wird mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass der Zeitpunkt kommt, da alle es sehen werden, erkennen werden und alle dich loben werden. Und der Friede und die ewigen Welt für alle da ist. Wir bitten dich insbesondere heute für alle, die aus der Shoah herauskommen, die selbst und nächste Angehörige verloren haben. Du mögest ihnen heute eine gute Nacht schenken. Amen.
Amen.